Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Journalistin Janina Findeisen, die im Herbst 2015 zu einer Recherchereise in Syrien war, gekidnappt wurde und fast ein Jahr lang Geisel einer islamistischen Terrorgruppe war, die zum Dschihad aufruft. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Das Ganze liegt jetzt so 2,5 Jahre zurück. Sind Sie wieder zu Hause im Alltag in Berlin? Wie weit sind Sie eigentlich angekommen? Oder gibt es so Triggerpunkte, wo Sie sofort wieder fühlen, was Sie 351 Tage lang erlebt haben?
Also inzwischen bin ich gut wieder angekommen, aber es hat gedauert. Die erste Zeit nach der Rückkehr war die Realität aus Syrien noch sehr präsent. Und es war für mich schwer, diese Zeit aus Syrien, diese langen Tage zu integrieren wieder in den Alltag.
Wann holen Sie sie ein?
Das war am Anfang, gab es Momente, ich erinnere zum Beispiel das erste Silvester, das war für mich sehr ungewohnt, weil plötzlich diese ganzen Böller und die Knallerei, das war einfach für mich, das hat mich sehr erinnert an eben die Soundkulisse, die eben dort unten in Syrien vielleicht nicht ganz nah, aber doch in einiger Entfernung tatsächlich zum Alltag gehört. Und da habe ich ganz, ganz schwer wieder in unser Silvesterfest, was wir hier feiern, reingefunden, weil ich einfach zu sehr erinnert war an diese Zeit in Syrien.
Schlimmes passiert nur anderen, nicht mir. So dachte wohl auch Janina Findeisen, als sie im Herbst 2015 ins Kriegsgebiet von Syrien reiste, auch noch hochschwanger. Sie wollte dort eine frühere Schulfreundin treffen, die zum Islam konvertiert ist und sich den Dschihadisten angeschlossen hat. Sie wollte mehr über deren Beweggründe erfahren. Sie wurde gekidnappt und war ein Jahr lang als Geisel gefangen. Jetzt hat Janina Findeisen ein Buch über diesen Einschnitt in ihrem Leben veröffentlicht. Mein Zimmer im Haus des Krieges. Frau Findeisen, Einreise in ein Kriegsgebiet ohne Erfahrung, zum Beispiel als Kriegsreporterin und auch noch schwanger, war schon der Fehler Ihres Lebens, oder?
Ja, mit Sicherheit. Ich habe die Lage dort vollkommen falsch eingeschätzt, habe die Sicherheitsgarantie, die ich von meiner Schulfreundin Laura hatte, überschätzt. Und bin da auf eine Art reingeschlittert.
Die Sicherheitsgarantie einer Terrorgruppe per E-Mail. Da kam ziemlich viel zusammen. Sie hatten den unbedingten Drang, diese Laura zu treffen. Ich habe es angedeutet, konvertiert, heute Dschihadistin. Sie war Ihnen mal ganz nah in der Schule. Erzählen Sie uns ein bisschen von dieser Laura.
Ja, Laura und ich kennen uns, seitdem wir 6 Jahre alt sind. Wir sind zusammen aufgewachsen in Bonn. Bonn ist ja nicht nur die ehemalige Hauptstadt von Westdeutschland gewesen, sondern eben auch danach, als die Regierung umzog, entstand ein Vakuum und es wurde dann mit der Zeit einfach eine Dschihadisten-Hochburg. Bonn hatte zeitweise die höchste Dichte an Dschihadisten in ganz Deutschland. Und in dieses Netzwerk sind wir groß geworden. Und Laura hat sich in dieser Zeit in Bonn nach ihrer Konversion, die emanzipiert war, also am Anfang hat sie eben kein Kopftuch getragen, keine muslimische Kleidung, hat sie sich langsam Stück für Stück in diesen Bonner Netzwerken radikalisiert.
Und plötzlich war sie weg.
Plötzlich war sie weg, das war im Frühjahr 2009.
Diese Laura, Frau Findeisen, propagiert heute den Dschihad, hat sich gegen alles westliche Leben gestellt, sieht unsere Welt, auch ihre Welt, die Welt ihrer früheren Freundin, als Teufelszeug. Haben Sie sie eigentlich irgendwie wiedererkannt, den Menschen, irgendwie?
Also, als wir uns dann nach dieser Odyssee in Syrien tatsächlich gegenüberstanden, habe ich gemerkt, dass es sehr widersprüchlich war, die Begegnung. Auf der einen Seite war sie mir sehr fremd, weil einfach diese lange Zeit im Krieg, die sie bis dahin schon erlebt hatte und die Zeit, die sie dort verbracht hatte, zwischen uns stand. Auf der anderen Seite habe ich eben doch in manchen Gesten, in manchen Andeutungen und bei manchen Witzen einfach meine alte Freundin Laura wiedererkannt.
Sie haben 8 Tage miteinander verlebt, mit ihr und ihren Kindern. Dann führt man ja nicht nur ein Interview für einen Film, wie sie es vorhatten. Dann ist man ja auch beisammen. Das muss sehr ambivalent gewesen sein. Können Sie uns ein bisschen konkreter davon erzählen?
Ja, also es war für mich einfach schwer, diese beiden Welten dann in diesem Moment wirklich miteinander in Beziehung zu setzen. Das habe ich eben auch an ihr gemerkt. Für sie war es auch widersprüchlich. Sie hat auch gemerkt, es gibt noch eine Ebene, wo wir vertraut miteinander sind, wenn man sich so lange kennt. Wir haben 13 Jahre lang zusammen die Schulbank gedrückt. Wir kannten uns in- und auswendig. Dann gibt es einfach Dinge, die einen verbinden. Es gibt Sachen, die nimmt ein Mensch mit, egal wohin er geht und was er erlebt hat. Die bleiben einfach gleich. Und das habe ich wiedererkannt. Ich habe eben auch meine alte Schulfreundin wiedererkannt. Und das hat mich beruhigt auch im ersten Moment. Weil ich gemerkt habe, es ist auch trotz all der Erfahrungen auf ihrer Seite, gibt es noch eine Kommunikation zwischen uns.
Die Sache ist ja auch durchaus kontrovers, Frau Findeisen. Laura heißt nicht Laura. Sie nennen der Kinder willen, die Frau hat, den Namen nicht. Sie hat unter anderem auf einem Video der Dschihadisten posiert und Gewalt propagiert. Und sie hat ihnen erklärt, ihrer doch inzwischen sehr, sehr entfernten Schulfreundin, die ihr mal sehr nah war, sie suche Gerechtigkeit. Ich verstehe das nicht. Haben Sie das verstanden?
Ja, ich glaube, wenn wir es mit solchen extremistischen Ideologien zu tun haben und gerade mit der dschihadistischen Ideologie, da werden natürlich sehr große Worte aufgefahren und die Gerechtigkeit ist nun immer ein Wort, was bei der Ideologisierung wichtig ist. Das heißt, diese Frage von einem Gegennarrativ zu unserer Kultur, die Frage nach der Rebellion gegen unsere Gesellschaft. Das war etwas, wo ich gemerkt habe, nicht nur Laura spricht von Gerechtigkeit, sondern das ist ein wiederkehrendes dschihadistisches Narrativ.
Dann frage ich einfacher, hat sie gefunden, was sie gesucht hat? Sie lebt jetzt mit 3 Kindern in einem Kriegsgebiet. Von den 2 Ehemännern sind beide, glaube ich, in diesem Krieg schon umgekommen. Hat sie gefunden, was sie gesucht hat?
Ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, ob sie genau wusste, worauf sie sich eingelassen hat, als sie damals ausgereist ist. Man muss dazu sagen, sie war eben eine der ersten, die ausgereist sind. Das war im Frühjahr 2009 und da war der Dschihadismus in Deutschland noch kein großes Thema. Das war gerade kurz nach der Sauerlandzelle. Es gab einfach noch nicht diese riesigen Netzwerke, noch nicht diese Masse an Menschen. Es gab noch nicht den Krieg in Syrien und sie ist zunächst eben ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet gereist und hat dort 5 Jahre gelebt.
Nach dieser Begegnung wurden sie gekidnappt, abenteuerliche Einreise, diese Freundin wieder getroffen. Ich habe mich ständig gefragt, Frau Findeisen, haben Sie in irgendeinem Winkel Ihres Herzens gehofft, diese frühere Schulfreundin wieder mit nach Hause zu nehmen? So unrealistisch, dass das sein mag, haben Sie es gehofft?
Ja, tatsächlich. Es ist so, dass ich natürlich gehofft hatte, dass in dem Moment, wo wir unter 4 Augen sprechen können, jenseits von Propaganda-Videos, jenseits von E-Mails, wo man gar nicht weiß, wer da im Hintergrund mitschreibt oder mitliest, dachte ich, dass wenn wir eben ein Gespräch unter 4 Augen führen können, ich auch sie daran erinnern kann, was sie alles hier aufgegeben hat, daran erinnern kann, dass es eben auch viele Leute gibt auf der anderen Seite bei uns in Deutschland, die auf sie warten und die möchten, dass sie zurückkehrt.
Sie war gut etabliert, ne? Sie hatte einen guten Job, sie hatte eine Familie, also niemand, der einfach gestrandet ist in eine Ideologie. Haben Sie auch harte Fragen gestellt? Haben Sie sie auch gefragt, ob sie getötet hat?
ja, das habe ich, das hat sie verneint. Und die Rolle der Frau war mir vor der Einreise auch nicht so klar in allen Details. Es gibt natürlich Unterschiede bei den einzelnen dschihadistischen Gruppen, welche Aufgaben Frauen dort erfüllen. Und ja, der Einblick, als ich dann eben mit ihr gesprochen habe, hat mir noch mehr gezeigt, worin liegt eigentlich der Aufgabenbereich einer Frau im Dschihad.
Das heißt, während der 8 Tage wurden sie einander letztlich fremder?
Fremder, ja, und doch gab es auch, haben diese 8 Tage auch uns beide geprägt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich auch für Momente wirklich zu ihr durchgedrungen bin. Und ich habe gemerkt, dass sie eben auch berührt davon war und dass es sie auch nicht kalt ließ, dass ich da war und dass sie eben, dass ich ihre Kinder gesehen habe. Wir hatten sozusagen eine Zeit miteinander auch.
Gekidnappt wurde Janina Findeisen dann auf dem Rückweg im Grenzgebiet von Syrien und der Türkei. Und dann wurden aus 8 Tagen ein knappes Jahr. In einem Buch, das Sie veröffentlicht haben, finden Sie für diesen Zustand entführt sein das Wort Koma, ins Koma fallen. Was gehört alles zu so einem Koma-Gefühl dazu? Wie haben Sie das erlebt?
Für mich war es eine Art von Betäubung, die ich gespürt habe. Das heißt, in dem Moment, wo ich realisiert habe, ich bin jetzt entführt worden und ich kann absolut nichts mehr tun, habe ich mich natürlich hilflos gefühlt und habe diese Hilflosigkeit körperlich gespürt, habe in dieser Hilflosigkeit sozusagen meiner Verzweiflung auch freien Lauf gelassen, aber ich wusste auch, diese Verzweiflung bringt mich nirgendwo hin. Das heißt, irgendwann war es einfach eine Sache, ein Gefühl, das ich versuchen musste zu transformieren. Das Gefühl, dass ich hier in einer Sackgasse bin und vielleicht nie wieder zurückkehren werde in mein altes Leben.
An verschiedenen Orten, in verschiedenen Häusern, immer wieder an neue Orte verbracht worden. Wussten Sie überhaupt, wo Sie waren?
Nein, meistens nicht. Manchmal gab es Hinweise, manchmal habe ich Tipps bekommen. Ich habe immer wieder versucht, auch die Region oder die Stadt eben zu scouten, zu gucken, wo bin ich, wo sind wir hier. Ich war die ganze Zeit in Nordsyrien im Gebiet, der von Jabhat al-Nusra kontrolliert. Das ist eine Terrororganisation, die gegen das Assad-Regime kämpft dort unten.
Haben Sie Ihre Entführer überhaupt gesehen oder hatten die immer Sturmmasken auf?
Die hatten meistens Sturmmasken an. Meistens bedeutet, außer wenn sie es ab und zu mal vergessen haben.
Haben Sie eigentlich Übergriffigkeiten erlebt? Davon hört man ja immer wieder, etwa, dass Jesidinnen versklavt werden, sexuell Gewalttätigkeiten, Folter. Haben Sie so etwas erlebt?
Ich hatte in diesem sehr großen Unglück, hatte ich das große, große Glück, dass diese körperliche Gewalt mir vollkommen erspart geblieben ist. Das heißt, es gab einfach keine Momente, wo ich als Frau übergriffig behandelt wurde. Es war eher so, dass die muslimische Geschlechtertrennung, die ja im Islam je konservativer, desto stärker ausgeprägt, immer aufrechterhalten wurde und es da einfach eine Art von Abstand zwischen den Geschlechtern gab.
Nun waren Sie auch noch schwanger? Womöglich hat das eine Rolle gespielt. Sie waren hochschwanger, der Geburtstermin rückte näher und näher. Haben Sie das überhaupt realisiert, dass Sie Ihr Kind in Gefangenschaft zur Welt bringen werden? Oder ist da immer noch, verdrängt man das und macht sich das gar nicht klar?
Also ich habe es bis zum letzten Moment, wo ich konnte, habe ich diese Tatsache verdrängt. Ich habe immer gehofft, dass es nicht dazu kommt. Und ich sage mal, bis 1-2 Tage vor der Geburt war ich sicher, dass ich es noch irgendwie in die Türkei schaffe. Und meine Hoffnung war groß.
Man baut sich eine andere innere Realität auf, weil die man hat, irgendwie nicht erträglich ist?
Ja, genau. Und weil ich natürlich auch Angst hatte. Ich hatte Angst, dass ich diese Situation gar nicht bewältigen kann. Ich hatte Angst, dass ich da alleine ausgeliefert bin und ich habe mich gefürchtet vor diesem Schritt und habe einfach gehofft, dass ich da noch irgendwie befreit werde.
Bei der Geburt waren Sie dann nicht ganz allein. Sie waren zusammen mit einer Frau, mit einer syrischen Frauenärztin, die offenbar genauso viel Angst hatte wie Sie.
Ja, das stimmt. Die Entführer haben irgendwann auf mein Drängen hin und auf Grund von verschiedenen Strategien, die ich hatte, nämlich Schmerzen zu simulieren und sozusagen eine Situation zu kreieren, wo die Entführer unter Druck geraten, haben sie irgendwann eine Frauenärztin zu mir gebracht. Mhm. Nach einigen Treffen, wo diese Frauenärztin kam und mich auch untersucht hat, stellte sich dann raus, sie gestand mir unter Tränen, dass ihr Mann auch von den Entführern entführt worden war, einige Tage vorher, und sie gezwungen wurde, mir zu helfen bei der Geburt.
Sie waren ja auch ein Wertgegenstand, Frau Findeisen. Ne? Wenn man eine Geisel hat und Geld erpressen will, es ging wohl vor allem um Geld, dann darf Mutter und Kind nichts passieren.
Ganz genau, das war eine große Angst der Entführer. Und das war aber auf der anderen Seite auch mein Glück, weil die Entführer haben in mir einen Wert gesehen und entsprechend haben sie auch versucht, mich am Leben zu erhalten. Das heißt, ich konnte Einkaufslisten schreiben, konnte mir bestimmte Sachen vom Bazar zu essen bestellen, habe frisch gekochtes Essen bekommen, mehrmals am Tag. Also ich wurde sozusagen versorgt mit den Grundnahrungsmitteln.
Nun kann man, Frau Findeisen, nicht 351 Tage in Panik leben. Schon rein physiologisch, das geht nicht. Es gibt eine gewisse Gewöhnung an einen Zustand, an den man sich eigentlich nicht gewöhnen kann. Wie haben Sie die Tage eigentlich verbracht? Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie sich abgelenkt?
Es klingt jetzt vielleicht banal, aber ich habe einfach versucht, diesen Zustand, den ich ab Moment 1 nicht mehr ändern konnte, in etwas Positives zu transformieren. Das heißt, ich habe versucht, mich nicht selber zu eskalieren, nicht selber in Hysterie und Panik auszubrechen, sondern ich habe versucht, eben die Realität auch so zu sehen, wie sie war. Ich merkte nach 24 Stunden, nach 48 Stunden der Entführung, die Entführer wollen mir nichts tun. Mhm. Es scheint so zu sein, die lassen mich in Ruhe und das hat mich erstmal beruhigt. Mit diesem Gefühl bin ich dann auch durch die Zeit gegangen, durch jeden Tag.
Und wie haben Sie die Zeit verbracht? Haben Sie überhaupt ein Datum, einen Wochentag behalten? Haben Sie sich selber Geschichten erzählt? Wie haben Sie sich selber oben gehalten?
Ich habe Tagebuch geführt, das hat mir sehr geholfen und ich habe auch gezählt. Ich habe die Tage gezählt, ich habe die Stunden gezählt, ich habe jede Stunde des Tages abgehakt, ich habe die fünfmaligen Gebete am Tag, die über die Lautsprecher in Syrien überall zu hören sind, abgehakt. Ich habe versucht, einfach meinen Tag zu strukturieren und eine Art von Bewegung zu erzeugen in dieser absoluten Bewegungslosigkeit.
Und sich dann später um den kleinen Sohn gekümmert, der womöglich dann auch ein Anker war.
Ja, das war natürlich in dem Moment, wo dann mein Kind auf der Welt war, war die Situation komplett verändert, weil die Aufgabe war sozusagen ein Vollzeitjob, wo ich einfach vollkommen darauf konzentriert war, mich gut um ihn zu kümmern und auch ihm ein Gefühl zu geben, dass diese Welt eine gute ist. Und ich hatte eben das große Glück, dass ich mit ihm in einem geschützten Raum war. Das hat mir geholfen.
Also sozusagen eine surreale Situation in einer surrealen Situation. Frau Findeisen, im Buch schreiben Sie, Sie wurden in eine Falle gelockt, denn die Leute, die Sie gefangen nahmen, waren dieselben, die Ihnen auch zugesagt hatten, per E-Mail, Ihnen würde nichts passieren, wenn Sie die Geschichte Ihrer Schulfreundin Laura in Syrien recherchieren würden. Ich habe mich sofort gefragt, hat Laura davon gewusst?
Also, es ist so, dass es in muslimischen Ländern eine Sicherheitsgarantie gibt, eine Art von Absprache, das Wort gilt. Und das ist ein fester Bestandteil auch der muslimischen Kultur. Das ist bei uns in der Vertragsgesellschaft anders und das ist auch für uns aus unserer Perspektive schwer verständlich, dass man da auf das Wort sich verlassen kann. Es gibt andere Journalisten, die haben als Beispiel Osama bin Laden interviewt, mehrmals. Da waren es auch mündliche Sicherheitsgarantien. Jürgen Trudenhöfer, der beim Islamischen Staat war, hatte eine schriftliche Sicherheitsgarantie. Es gibt da Unterschiede, aber eine Sicherheitsgarantie an sich ist fest verankert.
Aber Sie haben Laura vertraut und meine Frage war, hat Laura davon gewusst?
Laura hat von dieser Entführung auch erst erfahren, nachdem ich entführt war. So stellt sie es dar. Und es war für sie dann eben auch ein Schock, weil sie genau wusste, sie hat mir diese Garantie gegeben, ich habe ihr vertraut. Und sie wusste auch, dass ich im Grunde genommen mein Leben in ihre Hand gelegt habe und sie dann fühlte sich auch verantwortlich in dem Moment, wo ich entführt war.
Aber deswegen fand ich es, pardon, eben auch bezeichnend, dass Sie da ein bisschen ausgewichen sind. Sie haben ja immer noch lose Kontakt zu Laura, die Ihnen wohl bestätigt hat, sie habe es nicht gewusst. Das ist ein Stück weit auch eine Glaubensfrage. Ist das auch ein bisschen Selbstschutz, dass Sie ihr glauben? Denn ich meine, der Commander, der Entführer, war derselbe Commander, mit dem Sie ein Interview gemacht haben. Das war ganz eng verzahnt. Sie haben mit ihnen gesprochen, dann wurden sie ihre Entführer. Die Falle, wenn es denn von Anfang an eine war, ist sehr perfekt zugeschnappt.
Naja, also man muss erst mal sagen, es gibt Journalisten, die werden direkt bei der Einreise entführt. Ich hatte die 8 Tage, in denen ich nicht entführt war und ich hatte die Möglichkeit, am Ende des 8. Tages über die Grenze zurückzugehen. Mhm. Das heißt, die Sicherheitsgarantie, so wie es vereinbart war, hat erstmal gehalten. Diese 8 Tage war ich mit Laura, dann bin ich zur Grenze zurückgefahren. Dann war die Situation an der Grenze so aufgeheizt, es haben türkische Soldaten geschossen, dass ich entschieden habe, zurückzugehen nach Syrien. Mhm. In diesem Moment ist alles gekippt, aber das war mir da nicht klar. Mhm. Das heißt, man muss erstmal auch festhalten, die Absprache so hat zunächst gehalten. Dann gab es eine Entscheidung von meiner Seite und dann ist alles in sich zusammengebrochen.
Und Laura hat Ihnen versichert, sie habe es nicht gewusst.
Genau.
Das ist wahrscheinlich ein Thema, was Sie noch viele Jahre begleiten wird. Hat sie nicht? Das ist ja doch sehr ambivalent.
Ja, mit Sicherheit. Und Syrien ist auch eine Black Box.
Man weiß überhaupt nicht, was passiert. Das einzige Sichere ist die Unsicherheit.
Ganz genau.
Hat man Ihnen eigentlich vorgeschlagen, selbst zu konvertieren, mitzumachen? Solche Entwicklungen gibt es ja bei langen Geiselnahmen.
Tatsächlich war das nicht das Interesse der Entführer. Ich weiß auch nicht, ob das strategische Gründe waren, weil sie sich als kriminelle Gruppe mir gegenüber inszenieren wollten. Ich wusste ja zunächst nicht, wer mich entführt hatte, aber es gab kein Mal von den Entführern, die das Drängen, ich solle mich mit dem Islam beschäftigen, ich solle konvertieren. Da kannte ich hier von Gesprächen mit Dschihadisten aus Deutschland, als Beispiel Dennis Kuspert oder Reda Sayam, die ich 2011 interviewt habe, ganz andere Konversionsversuche. Da war sozusagen in jedem dritten Satz fiel die Frage nach der Konversion. Es hat mich gewundert, dass das in Syrien vollkommen ausgeblendet wurde.
Hätten Sie es gemacht, um sich zu helfen, um vielleicht schneller wieder rauszukommen? Und sei es, man kann ja auch Dinge dann vortäuschen. Also
das hätte ich in jedem Fall gemacht, aber ich hatte keine Veranlassung zu glauben, dass mir das irgendwie geholfen hätte.
Zu den wirklich ganz schrägen Aspekten Ihrer sehr eigenen Geschichte, Frau Findeisen, gehört, dass Sie aus den Händen einer islamistischen Gruppe befreit worden sind von einer anderen islamistischen Gruppe. Das ist nun wirklich absolut schwer verständlich für uns jetzt. Wie wurden Sie denn befreit?
Es war Nacht und das Haus, in dem ich gefangen gehalten wurde, wurde irgendwann gestürmt von einer Gruppe von bewaffneten Männern, die irgendwann auch in mein Zimmer eindrangen und mich erkannt haben und dann eben gerufen haben, Janina, Janina, Freedom, Freedom. Und ich dachte, oh mein Gott, sie kennen meinen Namen. Das ist eine neue Entführung. Ich habe das erst als schlechtes Zeichen gedeutet.
Und dann hat die eine Terrorgruppe der anderen Terrorgruppe das Geschäft streitig gemacht.
Ja, so könnte man es sagen. Beziehungsweise hat die Terrorgruppe, die Jabhat al-Nusra, die sich zu diesem Zeitpunkt schon abgespalten hatte von Al-Qaida und umbenannt hatte in Jabhat Fatah al-Sham, hat danach ein Statement auch veröffentlicht bei Twitter, wo auf die Sicherheitsgarantie von Laura Bezug genommen wird. Das heißt, es wurde in diesem Twitter-Statement gesagt, dass die Sicherheitsgarantie galt, gebrochen wurde, dass das unislamisch sei und deshalb nach einem Scharia-Gericht, was getagt hatte, eben ich freigelassen wurde. Mhm.
Die Bundesregierung hat sich bemüht um ihre Freilassung. Haben Sie von diesen ganzen Bemühungen von außerhalb eigentlich irgendwas mitbekommen oder waren Sie völlig im Koma, wie Sie das mal genannt haben?
Also es gab ganz wenige Momente, wo ich das Gefühl hatte, hier kommt irgendwie was an auf meiner Seite. Im Grunde genommen war ich abgeschottet, eben genau wie in so einem Koma-Zustand, wenn man noch ein Bewusstsein hat, aber keine Möglichkeit mehr, keinen Spielraum, um zu interagieren.
Frau Findeisen, zu Anfang habe ich Sie gefragt, wann es sich nochmal triggert und Sie haben uns von Silvester erzählt. Wie lange hat denn das Wiederankommen gedauert, bis Sie kapiert haben, jetzt bin ich frei?
Ja, also das hat einige Monate gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich in Syrien war und dass ich auch wieder zurückgekommen bin. Diese Zeit hat es einfach gebraucht, bis ich Deutschland wieder als meine Realität Nummer eins in meinem ganzen Bewusstsein hatte.
Sie stammen aus einer sehr weltläufigen und sehr weltneugierigen Ethnologenfamilie, aber nach Syrien Sie wahrscheinlich nie mehr.
Genau, also Syrien ist kein Land mehr für mich. Das ist tatsächlich so, dass da andere Kollegen auch viel, viel bessere Arbeit machen.
Ethnologenfamilie, ist da die Neugier begründet auf andere Kulturen und Welten?
Ja, tatsächlich ist die Ethnologie ja die Wissenschaft vom kulturell Fremden, die Themen vom eigenen und dem Fremden, die Abgrenzung. Das sind ja die großen Fragen der Ethnologie und das sind auch die Themen gewesen, die mich schon früher interessiert haben, bevor ich mich mit dem Islam und dann eben durch die Geschichte meiner Schulfreundin und durch die Geschichte von anderen Bonnern, die sich radikalisiert haben, eben auch mit der dschihadistischen Spielart des Islams beschäftigt.
Hat sich das verbunden? Eine enge Freundin war plötzlich weg. Ich meine, ein bisschen werden Sie mitbekommen, aber nicht, wie weit das ging. Und dann haben Sie ja Ethnologie studiert, Religionswissenschaften. War das so ein roter Faden oder war das ein bisschen Familientradition?
Nein, also ich hatte mich vorher eben eher mit der Arbeit von meinem Großvater beschäftigt, der Ethnologe in Berlin damals war. Er hat 1927/28 eine Reise nach Sibirien gemacht und dort Gegenstände für die Völkerkundemuseen in Deutschland gesammelt. Da war mein Schwerpunkt auf Sibirien, auf dem historischen Schamanentum in dieser Region und auf ja letztendlich ethnologischer Fachgeschichte.
Oh, wird das dann künftig Ihr Fachgebiet, das Fortsetzen von Großvaters schamanistischen Studien?
Tatsächlich ist das etwas, der Nachlass ist sozusagen, liegt noch brach bei uns zu Hause und wartet auf die Bearbeitung. Aber mein Großvater hat so viel gemacht, so viel Manuskripte sind noch unveröffentlicht. Da bräuchte ich noch ein ganzes Leben Zeit, um das Leben meines Großvaters aufzuarbeiten.
Ja, also mindestens ein halbes haben Sie ja noch.
Ja, ein bisschen Zeit ist noch und ich habe ja auch die zweite Chance bekommen, die ich eben jetzt vor allen Dingen auch nutzen möchte.
Ein Leben, das Sie jeden Morgen neu feiern, wenn Sie im Bett aufwachen?
Definitiv.
Mhm. Frau Findeisen, also mir kam so ein bisschen spontan in den Sinn, dass Sie mit dem Wort mein Zimmer womöglich so auch einen Teil der Verantwortung übernehmen wollen. Einreise wieder alle Warnungen und so, den Sie selber an Ihrem Unglück hatten. Ist das so oder ist das überinterpretiert?
Also ich übernehme natürlich die volle Verantwortung für meine Handlung und ich übernehme auch die volle Verantwortung für meinen Fehler. Doch am Ende ist es tatsächlich so, dass der Titel inspiriert ist von einem wunderbaren Buch von dem Schriftsteller Christoph Peters, der einen Roman geschrieben hat über einen deutschen Dschihadisten, der sich radikalisiert und der Plot spielt in Ägypten. Der Titel ist Ein Zimmer im Haus des Krieges.
Ach so.
Und es knüpft eben der Roman von Christoph Peters ist sozusagen schon einige Zeit her, dass er erschienen ist, aber er knüpft vom Setting her eben auch an das an, was ich erlebt habe. Und ich habe das als Weiterentwicklung quasi auch empfunden. Und tatsächlich ist auch der Begriff Haus des Krieges, genauso wie Haus des Friedens und Haus des Vertrags, ein feststehender Begriff, der sich eben mit der Frage des Kriegsrechts im Islam beschäftigt.
Und volle Verantwortung wäre ja nun auch sehr hoch gegriffen. Sie haben ja nun, weiß Gott, für den anfänglichen Leichtsinn schwer, schwer bezahlt. Und wir sind ja froh, dass Sie heil wieder hier sind. Aber Ihr Sohn, Frau Findeisen, Ihr Sohn, wenn er größer wird, der wird womöglich Fragen haben. Was sagen Sie ihm dann?
Das stimmt, aber ich habe ihm dann eine sehr lange Geschichte zu erzählen. Mhm. Das ist vollkommen klar, dass diese Geschichte lang wird. Aber ich eben natürlich auch ihm erklären kann und vielleicht auch nochmal ganz anders erklären kann, wie es dazu kam und auch wie ich mit ihm darin umgegangen bin und wie ich eben versucht habe, für uns beide das Beste aus dieser Situation zu machen und eine Art von täglichem Theater für ihn gemacht habe und mit vollem Aufwand, mit vollem Einsatz, mit voller Kraft und voller Liebe jeden Tag dafür gekämpft habe, dass wir wieder hier hinkommen und er eben hier auch die Möglichkeit kriegt, ein gutes, sicheres und ruhiges Leben zu führen, anders als viele, viele Kinder dort unten in Syrien.
Janina Findeisen, danke für Ihren Besuch.
Vielen Dank für die
Einladung. Und alles Gute.
Danke.